treffen wir nun einen Zeitreisenden, wenn ich das so sagen darf. Hallo, mein Name ist Thilo Sauer und bei mir ist der Schauspieler Oliver Masucci. Er ist bekannt als Hitler aus dem Film Er ist wieder da oder als Ulrich aus der gefeierten Netflix-Serie Dark. Also tatsächlich ein Zeitreisender. Aber er kann auch zaubern, zum Beispiel im zweiten Teil von Fantastic Beasts. Aber man hört es vielleicht im Hintergrund, wir sind auf der Leipziger Buchmesse. Wir reden jetzt nicht primär über Filme, sondern über Bücher. Oliver Masucci hat aus seinem bisherigen Leben erzählt in dem Buch Träumatänzer. Genau, das ist nämlich tatsächlich ein großer Unterschied. Er ist kein Traumtänzer, er ist ein Träumatänzer. Ein Gastarbeiter-Märchen. Darin erzählt er von seinem Aufwachsen mit einem italienischen Vater in Deutschland und seinen Erfolgen beim Film. Und darüber wollen wir jetzt gemeinsam sprechen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, hallo alle zusammen.
Du bist aufgewachsen als Kind eines italienischen Vaters, der als sogenannter Gastarbeiter nach Deutschland kam. Und es klingt so ein bisschen durch, dass Erfolg da schon einen besonderen Stellenwert hatte. Man musste dann so mit dem Ferrari wieder nach Hause kommen. So klingt es am Ende ein bisschen. Was bedeutet denn Erfolg in deinen Augen? Das kann ja vieles sein.
Naja, also wenn ich das über meinen Vater beschreibe, der kam als zweite Generation der Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind eigentlich. Nicht der ersten Stunde, aber der zweiten Stunde, Mitte der 60er Jahre. Und für die Menschen, die da aus Italien nach Deutschland kamen oder aus der Türkei oder aus anderen Ländern, war ganz entscheidend, die sind ja nicht ins Sozialsystem eingewandert, weil das gab es damals noch gar nicht so, sondern die sind gekommen, um Arbeit zu finden und kamen aus armen Verhältnissen aus Süditalien und wollten sich was aufbauen im Leben. Und die Währung, in der diese Menschen und auch ich großgezogen worden, war Ferrari. Ja, das heißt, wenn kleine Jungs in Italien davon träumen, irgendwann mal was zu erreichen, dann gibt es in Italien so etwas, das beschreibe ich in dem Buch, das ist das positive Angeben. Ja, das ist, bei uns ist es oft sehr neidbelastet. Ja. In Italien ist es so, die träumen sich dann, die sitzen da und haben nichts und träumen sich, dass sie irgendwann mal in ihrem Leben mit einem Ferrari zurück ins Bergdorf fahren, wo sie herkommen, um zu zeigen, was sie so geschafft haben. Und die Italiener fahren auch gern zurück und zeigen ihre Anzüge und ihre Goldketten und laufen dann über den Piazza und das wird gezeigt und das wird anerkannt von den anderen. Und insofern ist, mein Vater wollte was erreichen und das habe ich, glaube ich, auch in mir, das hat er in mich reingepflanzt, ja, dieses etwas erreichen wollen und dann, also in einem positiven Sinne und ein positives Angeben.
Das meinte ich ja. Also man könnte jetzt sagen, du bist international erfolgreich als Filmschauspieler. Das ist, glaube ich, relativ objektiv erkennbar. Aber es ist ja auch ein sehr großer Erfolg deines Vaters gewesen, am Ende sein eigenes Restaurant zu haben, seine eigene Vorstellungen folgen zu können.
Das war für ihn immer das Größte. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen und wollte, und für ihn war, eigentlich wollte er was anderes. Und so fängt das Buch an. Da gibt es ein Vorwort, da steht drin, wollte ich Schiffskoch werden und die Welt bereisen. Und dann kamst du. Und das hat mir mein Vater, weil wir haben ein schwieriges Verhältnis gehabt. Mittlerweile ist es schön geworden so, aber in der Kindheit war es nicht so einfach mit einem italienischen Patriarchen, der dir irgendwie die Kreativität aus dem Leib prügeln will und ständig hinter dir herläuft, klarzukommen. Aber ich war also der, der ihn ein Leben lang daran gehindert hat, das zu tun, was er eigentlich wollte, nämlich die Welt zu bereisen. Und in dem Vorwort steht, wollte ich die Welt bereisen, dann kamst du. Und dann sage ich, gut, dann mache ich das jetzt für dich, Papa. Und ich fahre jetzt, ich weiß, wo mein Vater das gelesen hat, hat er sofort geheult, weil irgendwas, das glaube ich, ganz gut getroffen hat. Und ich fahre jetzt eigentlich in der Welt rum und das war, wie er sich das als Schiffskoch vorgestellt hat. Und ich bin halt Schauspieler und wollte auf diese tollen Welten und auf die Leinwände, wo ich als Kind im Kino saß. Und dann habe ich von diesen tollen Orten, die habe ich da auf der Kinoleinwand gesehen. Und dann wollte ich halt nicht in Deutschland Tatortkommissar werden, sondern ich wollte da, wo die Zauberer die Zauberstäbe schwingen, da wollte ich hin. Und ich wollte da sein, wo Indiana Jones ist und da, wo James Bond durch die Gegend fährt und da, wo irgendwelche Vampire irgendwelche anderen aufessen, da wollte ich hin. Und an diese Orte. Und das mache ich gerade. Und jetzt drehe ich gerade einen Film in Island. Und was mir entscheidend dabei geholfen hat, war nach langer, langer Theaterzeit die Rolle des Adolf Hitler in Er ist wieder da. Weil damit ging es, das war der Weg für mich auf die Leinwand, auf die wirkliche Kinoleinwand.
Auf die internationale auch gleich.
Der wurde dann auch gleich schon international wahrgenommen, ja. Und bis dahin hatte ich die besseren Texte am Theater und habe sehr, sehr lange Theater gespielt, bis zum Schluss am Burgtheater. Ich war in Zürich, ich war eigentlich überall im deutschsprachigen Raum. Hab mich auch so in den deutschsprachigen Theaterraum assimiliert, gleich 3 Kinder gemacht, habe für die fürs Rentensystem wirklich was getan mit Österreichern und Schweizern. So, und,
also ja, doch nicht fürs Rentensystem.
Ja, also das, und jetzt ist, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich in die Welt.
Das ist schon sehr viel, das wollte ich alles später noch abarbeiten, aber das macht nichts. Das Interessante an dem Buch ist ja auch, dass es ist eine Autobiografie, aber es ist nicht chronologisch. Es sagt nicht, ich wurde geboren arm und dann ist das passiert und Schule, sondern dazwischen kommt immer schon so dieser Erfolg, der schimmert schon durch. Also dein Erfolg als Filmschauspieler, da geht es schon um Filmprojekte. Was war denn so der Gedanke dahinter, das so zu erzählen? Nicht so genau chronologisch.
Ich wollte keine Biografie schreiben, da bin ich noch zu jung für. Also das ist, also eine Autobiografie,
ja.
Jetzt bin ich noch irgendwie, die wäre anders, das würde ich wirklich ganz anders erzählen. Ich wollte eigentlich überhaupt mal anfangen zu schreiben. Ja, und brauchte auch jemanden, mit dem ich das machte. Also ich habe ja eine Co-Autorin, die Carla Wotha, weil wir was zusammen für die Süddeutsche Zeitung, mal für das Magazin gemacht haben. Und ich wollte irgendwann mal anfangen zu schreiben und so ein paar Geschichten auferzählen. Und das Schöne am Theater ist, dass es total verschwenderisch ist. Und ich habe halt ganz, ganz lange Theater gespielt. Ich habe 30 Jahre Theater gespielt. Und das verschwendet die Kunst einfach ins Nichts. Und danach ist, und das erzählt sich nur über die Kolportage von Schauspielern. Ja, weil wenn die Leute in der Kantine sitzen und darüber reden, welcher Schauspieler wo welche Inszenierung gespielt hat, bei welchem Regisseur, so überträgt sich eigentlich die Bühne. Und dem wollte ich auch mal ein bisschen ein Forum geben, dass man so, und das ist ein Anfang gewesen. Ich werde noch ein Buch schreiben, wo es nur darum geht. Ja, wo man nur darüber erzählt, über Dinge, die keiner gesehen hat, wo keiner dabei war, wie andere etwas gemacht haben, was keiner mehr weiß. So, das ist, aber was dabei entstanden ist, das ist eigentlich so der nächste Gedanke. Weil ich habe so viel absurde, tolle und geisteskranke Geschichten erlebt auf der Bühne, dass die auch mal geschrieben werden müssen. Und ja, es war so ein Anfang, überhaupt mal zu schreiben und dann, und auch die Leute teilhaben zu lassen, an auch eine Selbstreflexion zu betreiben, wo ich eigentlich herkomme, warum ich das mache, weil ich immer behaupte, dieser Beruf, den macht man eigentlich aus dem Defizit heraus, weil man wird nicht Schauspieler und stellt sich auf eine Bühne, setzt sich hier hin und lässt sich anschauen, wenn man ein ganz normaler Mensch, also wenn man gesund ist, glaube ich, ja. Das ist, gesunde Menschen brauchen das gar nicht, ja? Die sind mit sich selbst im Reinen. Und irgendwann gab es ein zu wenig gesehen worden sein. Und deswegen stellst du dich hin und lässt dich anschauen. Und dann gibt es irgendwann, ist dieser Applaus dann da. Und dann merkst du, dass nach dem Applaus deine Probleme die gleichen sind wie vor dem Applaus. Es hat sich eigentlich gar nichts geändert. So. Und dann, wenn man dann merkt, das ist dieses, es geht nicht mehr um das bloße gesehen werden oder das bloße Aufmerksamkeit erheischen. Das ist eigentlich der Punkt, wo es überhaupt erst interessant wird, wo man sich dann künstlerisch die Fragen stellen kann, was man eigentlich tun möchte. Und darüber steht auch etwas im Buch, was ich halt in diesem Film dann so gemacht habe. Das hat natürlich was mit Erfolg zu tun oder auf die Leinwand. Ich wollte nicht den Erfolg, ich wollte auf die Leinwand. Die war dann mit Erfolg verbunden. Aber der hat lange, viele sagen, das hat erst begonnen mit deiner Karriere als Filmschauspieler. Aber ich habe vorher auch das gemacht, was ich wollte. Und das war halt auf der Bühne rumhampeln und erstmal die Weltliteratur kennenzulernen. Und ich bin halt nicht bildungsbürgerlich groß geworden, sodass mir das alles in den Schoß gelegt worden wäre und dass ich das alles wüsste, sondern ich musste mir diese ganze scheiß Weltliteratur erstmal mühsam antrainieren und lesen. Ja, das habe ich erst viel später gemacht. Und jetzt habe ich mal angefangen, selber was zu verfassen.
Ich kann mich noch an einen Kollegen erinnern, einen Schauspielerkollegen, der immer von der Bühne gegangen ist nach dem Applaus und sich sehr darüber aufgeregt hat, warum die Leute denn so verdammt lange klatschen müssen. Also nicht für jeden ist das der Lohn für die Arbeit. Aber ich weiß nicht, was sonst sein Lohn war. Darüber haben wir nie gesprochen.
Das behaupten viele. Ich glaube das denen nicht.
Dass der Applaus nicht wichtig ist?
Ja, dass der Applaus nicht wichtig ist und dass sie nicht gesehen worden
werden wollen. Aber der war so privat beim Rummeckern, ich hab dem das wirklich abgekauft.
Ja, der wollte von dir auch noch Aufmerksamkeit.
Ja,
der wollte,
vielleicht.
Der wollte von dir
oder
das
von
auch
seiner
noch.
Jüngeren
der
Freundin.
Wollte, der
das
wollte
kann
dir
auch
erzählen,
sein.
Dass er total uneitel ist und dass du ihn noch dafür verwunderst, wie uneitel er ist. Ich glaube,
ja,
das
bewundern, so weit würde ich nicht gehen. Aber vielleicht war er auch einfach schon zu lange am Haus. Das kann auch manchmal stören. Familie, wir haben es jetzt schon so ein bisschen gehört, spielt eine große Rolle. Und also Familie spielt ja immer eine große Rolle. Aber es ist jetzt auch, ich habe das Gefühl, in dem Buch klingt es so, als ob Familie für dich auch so einen Rückhalt bedeutet. Auch wenn du gesagt hast, okay, mein Vater hat meine Kreativität jetzt nicht unterstützt und ich bin nicht in einem bildungsbürgerlichen Haushalt groß geworden. Dass ich gesagt habe, ich will Schauspieler werden, kam jetzt vielleicht auch nicht so gut an auf den ersten Blick.
Nee, gar
aber,
nicht.
Genau, was bedeutet denn Familie, auch dein Bruder, der bekommt ja auch sein eigenes Kapitel im Buch. Genau, was bedeutet denn Familie für dich und für deine Arbeit?
Naja, in diesem Buch, also bei der Beschäftigung mit diesem Buch, habe ich festgestellt, dass nicht nur ich wahrgenommen werden wollte, sondern meine Familie auch ganz stark wahrgenommen werden will. Und dass die natürlich auch im Moment die sind dann stolz, dass ich irgendwas mache oder so. Aber eigentlich geht es darum, dass meine Mutter möchte auch vorkommen. Mein Vater möchte auch vorkommen. Und mein Bruder auch. Und die sind halt in ihrem Leben bisher, die haben halt viel gearbeitet. Die haben ihre Ehe ist darüber kaputt gegangen, weil die haben sich darüber definiert, dass man so viel arbeitet, der Mensch muss arbeiten, ja, und um was zu erreichen. Und darüber haben sie aber vollkommen vergessen zu leben. Und haben sich auch verloren. Und das beschreibe ich, diese eine ganz große deutsch-italienische Liebesgeschichte von meiner Mutter und meinem Vater, die sich 1968 kennengelernt haben beim Tanzen. Mein Vater nannte sich Jack, ja, sprach kein Deutsch. Meine Mutter hieß Gitta, heißt immer noch Gitta, und sprach kein Italienisch. Und die haben sich unterhalten. Da habe ich gesagt, wie habt ihr euch denn überhaupt unterhalten? Und da hat mein Vater gesagt, sprachen wir in der Sprache der Liebe. Und wieso? Romantisch hätte ich ihn eigentlich gar nicht gehalten. Und die haben sich dann übers Arbeiten verloren. Aber auch die freuen sich, dass sie mal, dass ihre Geschichte erzählt wird. Und es ist eine sehr rührende Geschichte. Und es ist auch eine Geschichte, die auch an fehlender Kommunikation kaputt gegangen ist. Und das ist auch sehr traurig. Und trotzdem ist es meine Familie. Und ich versuche auch die Familie, deswegen steht da vorne für Mama und Papa, zu würdigen, dass auch die vorkommt und nicht nur ich.
Jetzt kamen schon die Namen deiner Eltern vor. Es geht natürlich auch um deinen Namen, Masucci. Der taucht immer wieder auf, weil er nicht immer richtig ausgesprochen wurde. Deine Lehrer haben ihn falsch ausgesprochen, weil sie es vielleicht nicht besser wissen wollten. Es gab so ein paar Jungs, Mitschüler, die ihn mit Absicht nicht richtig ausgesprochen haben. Und dann schreibst du in dem Buch, dann kam ich an die Schauspielhochschule in Berlin und da haben sie meinen Namen richtig ausgesprochen und da wusste ich, okay, hier bin ich richtig.
Ja, das stimmt.
Also für mich ist jetzt ein bisschen die... Ich bin ja Feuilletonist. Ein bisschen die Frage, welche Rolle es denn für dich auch gespielt hat, jetzt auch in der Form, wie du es erzählst, dass man Platz finden möchte als, ich sag's jetzt mal so ein bisschen überbordend, als Mensch mit Migrationshintergrund, dass man sagt, okay, ich bin trotzdem Teil dieser Gesellschaft.
Ja, also ich, das witzigerweise ist so, mein Vater wollte immer dazugehören. Wo der nach Deutschland kam, wollte der dazugehören. Und gehörte auch dazu, fühlte sich auch zugehörig. Für mich war es anders. Für mich war, ich hatte den italienischen Namen und das war in der Zeit, wo ich groß geworden bin, hat keiner gesagt Masucci, sondern die haben Masucci, Pizzafresser, Spaghetti und Itaca zu mir gesagt. Nicht die Eltern, aber die Kinder der Lacoste-tragenden Eltern, weil wir haben als Restaurant einen Tennisclub gehabt und ich habe in diesem Tennisclub bedient und ich musste dann diese Kinder dieser reichen Eltern immer bedienen und die haben mich deutlich spüren lassen, dass ich ein Kind mit Migrationshintergrund bin, das eigentlich da nicht hingehört. Und die Eltern waren zu meinem Vater nett, aber ich habe das sehr deutlich gespürt in einer sehr frühen Phase meiner Kindheit. Und das hat was mit mir gemacht, weil die haben mich auch viel verprügelt. Ja, das Buch beginnt, dass ich gefangen bin in einer zwischen zwei Mülltonnen, die mit Fahrradschlössern aneinander gekettet sind und in Unterhose da drin sitze und angepinkelt werde von den Lacoste-Trägern, wie mein Bruder und ich sie nannten. Ja, und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich dagegen wehren konnte. Es war auch eine Zeit, in der man in der Schule saß und als Kind mit Migrationshintergrund hieß es, der kann die Sprache nicht richtig. Das haben sie aber in dich reinprojiziert. Deinen Namen wollten sie nicht richtig aussprechen. Man saß dann in der letzten Reihe neben dem Türken, dessen Name auch nicht richtig ausgesprochen wurde. Und weil man halt so Migrationshintergrund war, kam man auch schon mal ganz nach hinten. So. Und all das habe ich, weil ich ein sensibles Kind, glaube ich, war, sehr wohl wahrgenommen, habe mich dann sehr hart gemacht. Und wollte nicht, weil ich nicht mal verletzt werden wollte und musste mich irgendwann auch körperlich wehren, Ja, auch gegen meinen Vater, der mir versucht hat, die Kreativität aus dem Leib zu prügeln, weil ich sehr früh gesagt habe, ich will Schauspieler werden und ich will auf diese Welten. Und das, ich beschreibe Familiensituationen, wo wir wirklich hintereinander herlaufen wie Katz und Maus um den Esstisch herum. Und weil ich sage, ich will Schauspieler werden und mein Vater sagt, bist du eine Träumertänzer? Eine Träumertänzer! Und also wirklich mit der Hand erhoben hinter mir herlief. Und auch gegen den Vater musste ich mich durchsetzen. Und das hat sehr lang gedauert. Das hat so lang gedauert, bis ich irgendwann auf der Schauspielschule schon war. Und wir hatten immer den gleichen Korso. Ich bin eigentlich weggelaufen, habe die immer gleichen Stühle meinem Vater in den Weg gestellt. Und dann haben wir einen Korso um den Tisch gedreht. Dann sind wir durch das offene Fernsehzimmer ins offene Wohnzimmer hineingelaufen und sind da um den Tisch rumgelaufen. Ja, jahrelang haben wir das gemacht.
Klingt wie eine Aufführung.
Bitte?
Klingt wie eine Theateraufführung.
Wie eine Theateraufführung, ja. Und dann hinten aus der Schiebetür bin ich raus. Mein Vater war dann schon ein bisschen dicker, und weil er sein eigenes Essen immer so gerne gegessen hat.
Und nichts übrig lassen konnte.
Der konnte nichts übrig lassen, gar nichts. Und dann bin ich raus. Und da war ich dann schon auf der Schauspielschule, dann bin ich irgendwann stehen geblieben. Und dann fragt mein Vater, warum bleibst du stehen? Und da sage ich ja, weil ich vielleicht schon viel älter bin als du, viel größer bin, viel stärker, ich laufe doch nur noch aus Respekt vor dir weg. Und er sagt ja dann immer, hast du keinen Respekt? So. Und er sagt, nein, nur noch aus Respekt laufe ich vor dir weg, weil ich viel stärker bin. Und dann hat er gesagt, beweis das. Und wie ich es dann bewiesen habe, das steht in meinem Buch.
Ah ja, schöner Cliffhanger. Es klang jetzt schon so ein paar Mal an und es steht auch im Buch drin, dass Film und Kino in deiner Jugend auch schon eine Rolle gespielt hat, dass du da gerne hingegangen bist, dass du diese Geschichten gerne erlebt hast und dass du da auch so ein Bedürfnis hattest, das selber dahin zu kommen, auf diese Leinwand. Aber was hat denn Kino und Film für dich bedeutet, auch beim Aufwachsen, im Aufwachsen?
Meine Oma, die wohnte in Grau-Rheindorf. Meine Oma kam im Übrigen aus Chemnitz, ja, meine Mutter auch, die ist in Chemnitz geboren und die sind dann, mein Opa war in italienischer Kriegsgefangenschaft als deutscher Wehrmachtssoldat, der war Funker und der war in Nordafrika und kam dann aus Nordafrika wieder nach Chemnitz zurück, nachdem er 3-4 Jahre von den Italienern im Arbeitslager war und musste dann in Chemnitz im Bahnhof legen und hatte dann keine Lust dazu und wurde dann daraufhin in Chemnitz ins Gefängnis gesteckt und dann hatten die keinen Bock mehr und sind in den Westen geflüchtet mit dem Bollerwagen damals. Und dann wohnten die, dann wurden sie entnazifiziert, meine Oma und mein Opa. Das war so. Eigentlich hat ja dieses Land mal diesen Typen gewählt, den ich mal gespielt hat, ja, diesen Adolf Hitler. Und die mussten also alle entnazifiziert werden. Er wurde entnazifiziert, kriegte eine Stelle zugewiesen in Bonn beim Amtsgericht. Und dann kriegten die eine Wohnung in Grau-Rheindorf. Und das auf deine Frage, Grau-Rheindorf, so war meine Kindheit. Es sah halt grau aus. Und das war genau, wie es klingt, Grau-Rheindorf. Ja, das war alles grau. Und wenn ich dann ins Kino gegangen bin, war es bunt und farbig. Und da war Fantasie. Und die Fantasie, die war in diesem Deutschland, was ich auch ganz genau beschreibe, diese Adenauerzeit, wo mein Vater mit meiner Mutter schwanger 1968 in dieses Haus nach Grau-Rheindorf kommt, zu meiner Oma, die an einem vollkommen kahlen Tisch sitzt. Und sie wollen ihr jetzt eröffnen, dass sie schwanger ist von einem Italiener. Und daraufhin sagte die Oma, was wollen Sie hier? Was wollen Sie überhaupt in unserem Land? Was wollen Sie von meiner Tochter? Verschwinden Sie hier. Ja, und so war Grau-Rheindorf. Und dann hat meine Mutter mich in einem Mutter-Kind-Heim groß für gefallene Frauen, so hieß das damals. Wenn man 1968 schwanger war, ungewollt oder gewollt, aber nicht verheiratet, kam man also in ein Heim. Da haben dann Frauen Kinder bekommen, die wurden direkt danach zur Adoption freigegeben. Mich hat sie zum Glück behalten, meine Mutter, weil sie nennt das was Eigenes, ich war ihr Eigenes. Ja, und ich war die Möglichkeit, sich aus dieser Zeit zu befreien. Und als ich dann nach Hause kam, nach Grau-Rheindorf, ich sah dann seltsamerweise überhaupt nicht italienisch aus, ja. Und dann hing da so eine Gelande, willkommen Oliver, ja, weil die haben erwartet, ich komme schwarz behaart da jetzt raus, ja, so und spreche Italienisch, war aber nicht so. Und so dieses Grau-Rheindorf, das habe ich noch sehr mitbekommen. Und das Kino war für mich immer der Ort der Fantasie und wo ich dieser Welt entfliehen konnte. Und darüber schreibe ich halt viel, über meine Sehnsucht zur Fantasie.
Das kommt auch sehr gut zur Geltung. Also ich spüre da wirklich immer sehr viel Begeisterung oder habe viel Begeisterung gespürt in diesen Beschreibungen. Jetzt hast du es auf die große Leinwand geschafft, in diese fantastischen Welten. Aber du hast schon gesagt, du hast jahrelang auf der Bühne gestanden. Auch fantastische Welten, aber die funktionieren ein bisschen anders. Vermisst du das inzwischen manchmal, auf der Bühne zu stehen und so einen ganz direkten Kontakt zum Publikum zu haben und so?
Ich habe das so lange gemacht, dass ich wirklich froh war, dass ich es nicht mehr machen musste. Weil Bühne macht in einer gewissen Weise asozial. Du bist also jeden Abend am Spielen. Ich habe fast jeden Abend gespielt, jeden zweiten. Wenn du dann noch Kinder hast, die du großziehst und abends einfach kannst du nie dich mit irgendwem treffen und ausgehen. Das heißt, du bist immer auf der Bühne, morgens probst du. Dann kommt dazu, wenn du nicht anderthalb Jahre im Voraus deine Urlaubstage eingereicht hast, wenn du fest engagiert bist irgendwo, dann spielst du Weihnachten, Ostern, Pfingsten, zu allen Geburtstagen, zu allen Familienfesten und dann bist du immer auf der Bühne. Das heißt, du hast eigentlich keine Freunde mehr. Freunde hatte ich erst wieder gefunden, als ich beim Kino war und einen Film abgedreht habe und dann mal 2 Monate Pause hatte. Was ist ja das große Glück, dass du dann einfach mal 2 Monate nichts machen musst, weil du da vorher dein Geld verdient hast. Du musst halt immer ins Vorhinein verdienen, damit du dann leben kannst. Und du weißt auch nicht, wie es weitergeht. Und das finde ich auch das Schöne daran, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, dass es immer wieder neu ist. Ich brauche das. Ich kann nicht, wenn ich weiß, mein Leben sieht so und so aus, dann kann ich nicht. Ich will halt, dass Neues passiert.
Abenteuer.
Ich will Abenteuer, ja. So, und insofern, ich vermisse es nicht. Aber jetzt, wo ich hier so sitze und mit euch rede, finde ich es eigentlich ziemlich cool. Und dann merke ich, es sind jetzt schon mehr Leute stehen geblieben und hören mir zu. Und ihr wisst ja, ich brauchte Aufmerksamkeit, so habe ich ja eben erzählt. Also freut mich das. So, und insofern, das ist schön, weil eine dritte Energie dazukommt, eine dritte Kraft. Und ich habe jetzt gerade in Hamburg mal wieder Theater gespielt und habe so absolut in der fantastischen Welt, ich habe den Snape gespielt als Professor Snape in Harry Potter und das verwunschene Kind. Und das war eigentlich mal wieder toll, richtig auf der Bühne zu stehen und diesen Theaterzauber zu spüren und den Scheinwerfer. Es ist schon was Besonderes, auf einer Seitenbühne zu stehen, ist ja ganz klar.
Absolut. Ich kann das unterschreiben. Ich habe es da nie wirklich auf die Bühne geschafft, aber... Ja, doch,
den also, Zauber, was ich ganz genau beschreibe, ist dieser Punkt, wie es bei mir plötzlich Klick gemacht hat. Also wie die Lampe bei mir im Kopf angegangen ist, weil ich auf einer Seitenbühne im Schultheater stand und ein Mädchen vorne das Lied der Seeräuber-Jenny gesungen hat. Und ich stand da und dachte eigentlich, ich bin ein ganz harter Kerl, ganz unangreifbar und mir wird nie wieder jemand wehtun. Und da stand ich dann und dann war oben die Scheinwerfer brutzelten darunter und die sangen dieses Lied und ich musste einfach nur noch heulen, weil das so schön war. Und da wusste ich, ich gehörte nicht nach Italien, da war ich nämlich der Kartoffelfresser, die waren genauso zu mir wie die Deutschen, ja. Also da war immer Mangia Patate und in Deutschland war ich der Spaghettifresser. Aber da auf der Bühne, da war ich, was ich sein wollte. Und deswegen ist das mein Sehnsuchtsort geworden. Und deswegen will ich, diese Jahre sind so schön, die ich auf der Bühne erlebt habe. Und da habe ich auch alles erlebt, was ich wollte. Und was ich, nee, alles gelernt, was ich kann jetzt. Das habe ich alles da gelernt, ja. Und jetzt will ich halt reisen. Und die Welt erleben. Und deswegen muss ich jetzt, und jetzt will ich hin an diese Drehorte, da, die man im Kino sieht, da will ich sein.
Im Buch beschreibst du oder erzählst du von einem Projekt mit Roman Polanski, ein Regisseur, der ja durchaus mit Skandalen oder Vorwürfen bekannt ist. Es geht um Vergewaltigung. Einer hat er zugegeben, bei anderen ist es nicht ganz so eindeutig. Du schreibst in dem Buch, ach, man muss sich dann immer dafür rechtfertigen, wenn man mit diesen Menschen arbeitet, darauf habe ich gar keine Lust. Kann ich verstehen. Aber trotzdem klingt das Kapitel so ein bisschen wie eine Rechtfertigung.
Ja?
Warum?
Ja, weil du kommst nicht drum rum, wenn du mit ihm arbeitest, dazu irgendwie was zu sagen. Ne? Also man muss es sich einordnen. Es gibt Leute, die sagen, du darfst mit dem gar nicht arbeiten. Es gibt Leute, die kennen den Fall nicht. Ich habe mich halt selber mit seinem Fall sehr deutlich beschäftigt und ich habe mich entschieden, mit ihm zu arbeiten, weil du kannst nur auswählen von den Angeboten, die du hast, und für mich ist es einer der größten Kinoregisseure, die es gibt, und mit dem wollte ich einfach arbeiten. Ich wollte einfach wissen, wie der ist, und ich wollte mir mein eigenes Bild machen. Ja, und der hat ja jetzt zum Glück gerade, sagt er, einen Prozess laufen, wo endlich mal was prozessiert wird, was er vorher nur im Vorwurf stattgefunden hat. Insofern müssen wir mal rausfinden, was da rauskommt. Aber er hat sich, klar, der hat sich schuldig bekannt, des Sex mit einer Minderjährigen, damals in den 70er Jahren. Und es ist einer der längsten Warrants, die USA jemals ausgestellt hat, also Haftbefehle, der immer noch läuft. Und das ist einfach, aber diese Figur ist so komplex, dass ich mich mit der Figur beschäftigt hat. Die Frau ist ausgeweidet worden, schwanger von der Manson-Truppe und am Haken aufgehangen worden. Die Eltern sind im KZ umgekommen. Alles, was der in seinem 90-jährigen Leben jetzt erlebt hat, ist natürlich wahnsinnig spannend. Und das ist keine Figur, die du auf Instagram einfach mal bashen, canceln oder sowas kannst. Man muss halt sich mit so jemandem beschäftigen.
Genau, du hast schon gesagt, du spielst auch sehr krasse Figuren. Hitler, musstest improvisieren, du musstest dich in Hitler reindenken. Ich weiß, es ist schwierig, kurz zu beantworten, aber wie denkst du dich in Figuren rein?
Eigentlich ist es so, dass ich das erste Mal, wenn ich was lese, dann kriege ich ein Gefühl dafür, das poppt in mir auf. Ich versuche dann einfach was zu lesen und ganz unvoreingenommen für etwas zu sein. Und all das, was bei mir dann passiert, bei diesem ersten Lesen, was emotional geschieht, das ist das, was ich mich nachher versuche zu erinnern, wenn ich spiele. Das ist eigentlich alles. Und dann möglichst authentisch zu sein. Und wie ich den Hitler gespielt habe und was mir da passiert ist, bei die absurden Situationen, die mir passiert sind, während ich ein Jahr lang als Hitler durch Deutschland gelaufen bin, da gibt es ein ganzes Kapitel da drin.
Genau, in dem Buch Träumertänzer von Oliver Masucci gemeinsam mit Clara Wolter. Erschienen bei Lübbe, 253 Seiten, kosten 24 €. Oliver, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Danke.